Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das Tagesgespräch.
Maria Roth Bernasconi, der Nationalrat, hat heute Morgen beschlossen, er will einen Puck haben mit 123 zu 57 Stimmen. Im Vorfeld haben verschiedene GBK-Mitglieder gesagt, sie seien gegen einen Puck. Man hat bereits alles untersucht. Kann man jetzt noch gegen so einen Puck sein? Sind Sie heute auch dafür?
Also ich habe heute nicht abgestimmt, weil ich denke, ich als Präsidentin von der GPK vertrete ich die Institution und ich wollte das vertreten, was wir in der GPK auch gesagt haben, dass wir den Eindruck hatten, dass ein Puck einfach nicht weiterkommt, auch was nachher die Resultate sind. Jetzt, ich sehe ganz klar die Rollen auch der Parteien, die fragen, dass man einen Puck einführt und ich denke, sie haben auch recht gehabt, die Frage zu stellen und auch noch mehr wollen hinterfragen, finde ich, ist alles berechtigt. Ich denke, wenn der Ständerat jetzt auch einschwenkt und auch einen Puck will, das braucht es ja noch, die Zusage vom Ständerat, dann muss man einfach ganz klar sagen, welche Fragen müssen noch hinterfragt werden und welche Kompetenzen hat der Puck. Was ich als positiv sehe, ist, dass es sicher mehr Mittel gibt. Das ist nämlich das Problem von der GPK, dass sie einfach, wenn jetzt zum Beispiel die GPK noch weiter muss, eine Untersuchung weiterführen, wird es wahrscheinlich von den Mitteln her schwierig.
Das heisst, Sie haben Verständnis für den Entscheid, der getroffen wurde. Heute rechnen Sie damit, dass der Ständerat, wo die Parteien, die jetzt heute unterlegen sind, die nein gestimmt haben, in einer Mehrheit sind, dass der dann doch noch kehrt, oder?
Schwierig zu sagen. Also, ich denke, es hat auch noch, doch noch, auch noch viel Irrationelles in dieser Frage innen. Und beim Ständerat sind halt so ein bisschen die überlegteren Leute auch. Es hängt auch noch ein bisschen mit dem zusammen, weil im Ständerat habe ich gesehen, sind auch SVP oder SP-Leute, die nicht unbedingt in einer Puck zustimmen. Wieso sage ich, es ist ein bisschen irrational? Es geht fest auch darum, einfach zu zeigen, dass wir das politisch ernst nehmen, dass das eine grosse Krise war. Und das ist wahr.
Signal.
Als Signalwirkung, oder? Und wenn man sich genau überlegt, ja, was bringt denn ein Puck wirklich mehr, was das Resultat angeht? Da muss man sich schon fragen. Bringt es wirklich etwas mehr, als was das Resultat angeht? Weil ein Puck, wie eine GPK, untersucht das Verhalten der Behörden. Und die Frage, die heute auftaucht ist und die immer wieder auftaucht, ist, ja, wie ist denn das Verhältnis zwischen der Behörde und der Grossbank? Oder gibt es da irgendeinen Filz? Ich weiss nicht, wie man da noch weitergehen kann, weil ich weiss nicht, ob ein Puck wirklich auch dann kann in die UBS gehen, zum Beispiel Dokumente anschauen. Da bin ich aber nicht sicher, dass sie das kann. Und ob die Leute etwas anderes aussagen, als sie jetzt in der GPK ausgesehen haben, weil die GPK hat ja die Leute aus der UBS auch angehört. Das ist einfach auch eine Frage, die man sich stellen muss. Und das kann ich jetzt nicht beantworten.
Oder? Aber Sie, Frau Roth-Bernasconi, haben auch gesagt, wenn man mehr Geld hätte, das hätte vielleicht mehr Geld, hätte mehr rausgeschaut. Das müsste irgendetwas noch möglich sein, was jetzt nicht gegangen ist. Schon.
Also es ist ja mehr Geld, mehr Mittel, mehr Personal vielleicht. Also das Problem ist einfach, dass wir jetzt wahnsinnig viel geschafft haben. Und dass von dem her gesehen, wir auf alle sämtliche anderen Geschäfte der GPK haben müssen ein bisschen rausschieben. Und ich denke, wenn man eigentlich konsequent wäre auch mit diesen Fragen von Transparenz, müsste man einfach allgemein, auch in der GPK, mehr Mittel geben, damit sie ihre Arbeit ausführen kann. Wir verlangen ja das und das wird ja nie akzeptiert. Also ich denke, die Tatsache, dass die Bürgerlichen und auch die SVP absolut kein Interesse haben, dass Politik Mittel hat, um wirklich Politik zu machen. Ich weiss nicht, ob, wenn ein Punkt da ist, dass nachher das auch aufzeigt. Da bin ich nicht sicher. Weil das ist heute das Problem, finde ich. Das sind unsere Institutionen, die einfach hinten nachhinken. Das stimmt, dass heute die Wirtschaft Welt regiert. Und es ist auch in der Schweiz so. Das stützt die Welt regiert. Das stimmt.
Das ist nicht wahnsinnig neu, aber es ist gut, dass man es einmal sagt. Jetzt einmal angenommen, jetzt wird dann, wenn so ein Puck kommt, wo könnte man sich dann erwarten, dass mehr rausschaut? Also beim Bundesrat hat es ja geheißen, habe ich dann also Handnotizen genommen und der einzelne Mitglied vom Bundesrat hat dann gesagt, sie haben Sachen eingegeben, die nicht berücksichtigt wurden. Sagen, liegt da noch etwas rum?
Nein, also wir haben sämtliche Handnotizen vom Herrn Merz gehabt. Und es stimmt nicht, dass die Co-Rapporte, also die Mitberichte, nicht berücksichtigt worden sind. Das stimmt nicht. Das können wir wirklich aufzeigen. Die sind berücksichtigt worden. Die Mitberichte, die etwas zu tun haben mit der GPK-Untersuchung, die sind genannt. Ich habe die Berichte gelesen und ich habe ja den französischen Bericht gelesen, weil ich ja, eher auf Französisch politisieren. Und dort ist ganz klar, steht «un membre du, par, äh, du, Rapporteur du Conseil fédéral, also ein Mitglied des Bundesrates, hat gesagt, er sei mit dem nicht einverstanden. Das, ich habe dort gesehen, wer das ist. Und im Deutschen hat es einfach geheissen, vereinzelte Mitglieder. Es ist ein bisschen von dem her gesehen, vielleicht ein bisschen weniger klar gewesen, aber es ist auf jeden Fall ganz klar erwähnt, dass der Moritz Leuenberger effektiv sehr kritisch war mit dem Vorschlag, dass die FINMA über das Bankengesetz jetzt die Daten rausgibt.
Aber da würde ich nicht mehr rausschauen, obwohl er das behauptet hat, er hat etwas gesagt. Wie ist es denn im Bereich die Bankenaufsichtsbehörde für eine DBK und jetzt die FINMA? Sehen Sie dort die Chance, wenn man jetzt nochmal darüber geht, dass da noch mehr ausgeleuchtet wird, was da genau gegangen ist und was nicht gegangen ist vor allem?
Ich weiss nicht, ob man da... Also, ich hoffe, man fände mehr raus eigentlich, aber ich bin nicht sicher, ob es Tatsache ist. Der GPK-Bericht zeigt ja auch, also kritisiert, dass die FINMA abhängig war von der UBS. Ich meine, wenn sie auch zum Kontrollieren von dieser Bank auf das Dokument von dieser Bank oder auf die Leute von dieser Bank angewiesen ist, um das überhaupt können zu machen, dann ist das problematisch. Und warum ist das so? Weil sie selber die Mittel nicht hat. Sie haben nicht die UBS hat, ich weiß nicht, wie viele Anwälte, ich weiß nicht, wie viele Spezialisten, die da die Dokumente herstellen können. Und wenn die FINMA einfach hinten nachhinkt mit ihren paar Mitgliedern, die sie hat, dann ist das einfach auch schwierig. Aber noch eines, da muss ich halt noch mal sagen, wer verweigert denn die Mittel? Das ist unter anderem auch die SVP mit ihrer Sparhysterie. Das muss man halt einfach auch mal klar sagen. Wer will in diesem Land, dass die Politik wirklich regiert? Das ist sicher, sind sicher nicht die SVP, die nach einer Puck schreien. Tut mir leid, das ist einfach nicht glaubwürdig.
Jetzt habe ich mit jemand anderem, der auch in dieser Arbeitsgruppe war, von den beiden Geschäftsprüfungskommissionen geredet, wie denn das schaffen sie in dem guten Jahr, wo sie an der Arbeit sind. Dann hat dann die Person gesagt, es sei noch schwierig gewesen, neben allem anderen das auch noch zu machen. Mhm. Und vor allem hat man nach einem halben oder dreiviertel Jahr gar nicht mehr so genau gewusst, was im Einzelnen gewesen. Man hat also praktisch privates Protokoll müssen führen, was gelaufen ist, um immer auf dem Stand zu sein und schauen, was die Sekretäre liefern. Ich nehme an, die haben ja Leute das geschrieben, nicht sie haben den Bericht geschrieben. Also die Arbeit letztlich auch eine Überforderung für die Mitglieder von dieser Arbeitsgruppe?
Jetzt stelle ich eine Gegenfrage. Mitglieder von einer PUC, die müssen ja das dann auch machen. Das sind auch Milizparlamentarier und die müssen genau die Arbeit auch leisten. Die sogenannten Chefs, oder, die man dort hineinschicken will, die Guten, die Gescheiden und so, die haben alle nebenan noch einen Job. Ich frage mich, wie fest, dass die anders arbeiten können als jetzt die Mitglieder von dieser Arbeitsgruppe. Das Problem von uns war, dass der Bundesrat lang nicht wollte ausrücken mit den Informationen. Und das ist schon dank der PUC-Forderung von der SP, dass der Bundesrat nachher endlich nach mehreren Gesprächen gesagt hat, okay, ihr könnt zu allen Informationen Zugang haben.
Also Einzelne haben das, glaube ich, gesehen, oder? Einzelne haben das können lesen.
Also, es ist so, wir haben schon Mühe gehabt, das Gesetz, dass auch die ganze GPK darf ja relativ auch schon weit schauen. Und dann gibt es die Dokumente, worauf sich der Bundesrat stützt, um den Entscheid zu treffen, wo nur GPK-Delegation darf schauen. Und das sind effektiv nur ein paar einzelne Leute. Das ist das. Und was die Sicherheit angeht vom Land oder die Nachrichtendienste, so, das dürfen wirklich nur ein paar wenige Leute anschauen. Das stimmt. Und das wäre effektiv in einer PUC, dürften das alle anschauen. Ich hoffe dann einfach auch, dass dann wirklich die Vertraulichkeit auch spielt. Wir haben ja jetzt gesehen in den letzten Jahren, und vor allem auch mit dieser Polarisierung, dass eben auch schwierig ist, vertraulich zu arbeiten. Und wenn man dann da das nicht macht, dann ist es einfach auch von den Institutionen her schwierig. Was mich jetzt einfach interessiert, ist wirklich, was wollen wir für Resultate, was wollen wir nachher machen, was muss man ändern in diesem Land, damit so eine Krise überhaupt das nächste Mal besser gelöst kann werden, weil so eine Krise gibt es sicher wieder. Ich denke, es hat heute Morgen auch jemand gesagt, dass wenn der Bundesrat nicht fähig ist, besser zusammen zu arbeiten und wirklich auch besser so eine Krise vorausgesehen, dann werden wir in ein paar Jahren Puck haben, weil wir einfach nicht bei Europa sind.
Das wäre dann vielleicht ein Grund, eine zu machen. Jetzt zum Resultat, Frau Rupp-Bernasconi, wenn man das liest, die 300 Seiten, das ist eine ziemliche Arbeit, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dann hat man irgendwie zwei Sachen. Einerseits der Finanzminister Bundesrat Hans-Rudi Merz, der nicht brillant geschafft hat nach dem Bericht, aber der Bundesrat geht auch nicht. Und dann frage ich mich als Leser von außen, ist da politisch austariert worden, damit man keinem Einzelnen zu fest einen Karren anfährt, sondern das Ganze ausgeglichen hat, auf ein politisches Resultat am Schluss, eine politisch motivierte Kritik, schön ausgeglichen.
Nein, ich denke, der Herr Merz kommt stark dran. Das kommt stark raus, dass der Finanzminister, der verantwortlich war für das Dossier, viel zu lange nicht gemerkt hat, wie schwer das ist. Also ich tue das auch auf die Inkompetenz hinweisen, wo übrigens der Bundesrat, der Herr Merz, ist auch von denen gewählt worden, die heute sagen, er hat es nicht richtig gemacht. Ich habe damals nicht für den Herrn Merz gestimmt, nur so nebenbei gesagt. Und dann sind noch zwei andere Ministerinnen, die auch mit dem Dossier mehr zu tun hatten. Das ist Frau Wittmer-Schlumpf, weil es um die ganzen Rechtsfragen gegangen ist, und es ist Franck Elmiret, weil es um die ganzen Fragen Auslandbeziehung gegangen ist. Und das wird ja klar gesagt in diesem Bericht. Die anderen sind nicht involviert gewesen, direkt in die Dossier. Und von dem her gesehen, fragt man sich einfach, warum haben auch die anderen nicht nachgefragt, wenn das einmal gekommen ist. Der Herr Merz hat ja ein- oder zweimal so nebenbei darüber geredet, und die Finanzmarktkrise ist ja schon länger auch da gewesen, und wir kritisieren fest, dass die nicht miteinander reden, dass der kritische Geist allgemein beim Bundesrat gefehlt hat, dass niemand gefragt hat, nachgefragt hat, oder auch nachher, wenn ein Mitbericht gekommen ist, der nicht wirklich verteidigt hat oder nicht, der zum Beispiel auch eine Abstimmung verlangt hat und so Sachen. Dann sage ich mir, der hat einfach wirklich das Gremium, der Bundesrat als Ganzes hat versagt. Aber der Herr Merz ist der Hauptverantwortliche, neben natürlich denen, die es ausgelöst haben, das sind die UBS-Manager.
Ist dann der Schluss aus dem, was Sie jetzt sagen, da müssen andere Leute hin, oder braucht es ein anderes System, wie die Regierung funktioniert?
Ich denke beides. Ich denke wirklich beides. Also wir haben eine Institution, die 150-jährig ist. Man hat das nie verändert, man hat es versucht. Schon nach der letzten Puck, nach der Fischen-Affäre, hat man gesagt, man muss eine Regierungsreform einleiten. Dort ist der Petit Pierre, der Guinan, die sind dort dabei gewesen. Ich habe ihn heute Morgen am Radio gehört. Und der hat gesagt, sie haben damals auch verlangt, dass man eine Regierungsreform macht. Wo sind wir heute? Wir haben immer noch unsere 150 Jahre alten Institutionen, wobei die Welt sich in diesen 150 Jahren extrem verändert hat. Es ist alles viel schneller geworden, es ist viel härter geworden. Und ich denke, man muss wirklich sich überlegen, ist das noch angepasst, die heutigen Institutionen, die wir haben? Das eine ist das, und ich denke auch, man müsste eventuell mal sich überlegen, wegen der Person. Aber Sie wissen ja auch, in unserem System kann jeder Bundesrat, alle vier Jahre wird er wieder gewählt oder nicht wieder gewählt. Aber sonst, in diesen vier Jahren kann er machen, was er will. Wir haben kein Impeachment, also keine Möglichkeit, dass das Parlament einen Bundesrat absetzt. Und wir haben von dem her gesehen, und Parteien, nicht einmal Parteien, haben ja eigentlich Möglichkeiten, einen Bundesrat zu zwingen zu gehen. Von dem her gesehen, ist es müssig, darüber zu reden oder eine Rücktrittsforderung zu machen. Ich meine, wenn Sie denken, jetzt der Herr Merz, nach der Libyen-Krise, oder? Wo er gesagt hat, ich verliere mein Gesicht, wenn ich mit meinen Geiseln nicht zurückkomme. Und dann bleibt er. Also da kann man sich ja schon fragen, oder? Was braucht es denn, damit ein Bundesrat wirklich geht?
Also mit anderen Worten, das System hat hier funktioniert, wo die Mehrheitsverhältnisse relativ klar waren, bürgerlich waren natürlich selbstverständlich nicht irgendetwas anderes. Und heute, wo das irgendwie alles ein bisschen durcheinander geworden ist, funktioniert das nicht mehr so recht. Kollegialität funktioniert nicht, weil dort im Prinzip Machtkämpfe geführt werden, nachdem früher die Machtverhältnisse klar waren. Darum kann es nicht gut rauskommen.
Ich denke schon, dass die Polarisierung von der Politik auch eine Rolle spielt. Und das andere, was auch eine Rolle spielt, ist die ganze Persönlichkeitswahn, die man ja heute hat, oder die Peopleisation, wie man sagt, das People-Zeug, oder? Mhm. Wenn man nur noch über die Sonntagspresse Politik macht, wenn man möglichst versucht, in der Sonntagspresse ein Interview zu geben und sein Foto zu haben, also das gilt sowohl für Bundesräte als auch für Parlamentarier. Ich denke, das hat auch einen Einfluss. Von dem her gesehen, hat sich das Umfeld auch sehr stark gewechselt. Oder? Und Sie müssen ja in der Zeitung sein, zum Beispiel, damit Sie wieder gewählt werden und so. Und damit Sie in der Zeitung sind, müssen Sie möglichst populistisch sein. Und so, und das ist halt heute so. Und ich denke, das alles hat sich verändert, und es ist sicher schwieriger, auch jetzt für die Bundesräte in einem Kollegium zu arbeiten, wenn man eben in diesem Umfeld drin ist. Aber ich denke, es braucht einfach Menschen, die das wollen. Wenn man einen Bundesrat wählt heute, oder im Parlament, dann schaut man zuerst, was hat er für Ansichten, wem passt er und so. Aber man schaut eigentlich nicht, ist er teamfähig oder hat er irgendwie Qualitäten für eine Führungsqualität. Das schaut man ja überhaupt nicht. Und von dem her gesehen ist das halt auch schwierig, oder?
Jetzt ist, glaube ich, unbestritten und allgemein akzeptiert, dass es im Bundesrat und bei der Verwaltung und in den nachstehenden Organisationen Probleme gibt, eben die Auslöser und der eigentliche Grund, der ist in der Zürcher Bahnhofstrasse, oder?
Ja.
Dort sind klare Rechtsverstöße von der UBS gemacht worden, und Sie als Politikerin sind mit 247 anderen dann aufgerufen, das irgendwie rauszuräumen, aufzuputzen. Wie fühlt man sich da?
Ich sage, wir schreien schon lange ins Leere aus. Also die SP verlangt schon lange mit Motionen und mit Vorstössen, dass man endlich mal Transparenz schafft, dass man auch Transparenz schafft bei der Parteienfinanzierung, dass man Transparenz schafft bei der Fraktionsfinanzierung. Wenn man weiss, dass die UBS die Fraktionen unterstützt hat, wenn man weiss, dass die Pharmas die Fraktion unterstützt und dass sie genau Strichli machen, wie die stimmen und je nachdem geben sie mehr oder weniger Geld, wenn man weiss, dass die Parteien wirklich von der Stütze abhängig sind und dass man da kein Licht machen und da will auch die SVP, die hilft uns nie, die haben ja auch Stütze von der Industrie oder vom Blocher und so, dann finde ich, dann muss man nachher sich nicht beklagen, dass das so rauskommt. Wenn man die Transparenz verlangt die SP schon lange. Wir verlangen auch schon lange, dass man den Unterschied zwischen Steuerhinterziehung und Steuerbetrug auflöst. Das ist auch nicht gehört und heute wird die SP quasi als Verräter an Pranger gestellt und dabei, denke ich, hätten wir wahrscheinlich, wenn man uns gehört hat, wäre die Krise nicht so gekommen, wie sie jetzt gekommen ist.
Aber sie sind jetzt da, müssen zum Beispiel gestern haben sie müssen, nächste Woche werden sie müssen bei dem Staatsvertrag irgendetwas machen und fast so oder so hat man das Gefühl, sie machen es falsch. Das ist der richtige Weg für sie als Sozialdemokratin, gibt es ja gar nicht. Also haben sie irgendeine Chance, es richtig zu machen?
Schwierig, weil effektiv, wir sind ja schon dafür, dass man eben die Steuersünder eigentlich behangen kann. Das ist, und wir finden ja eben, die muss man aufheben. Da, beim Staatsvertrag ist einfach wirklich das Problem vom Rechtsstaat, wenn man da einfach den Rechtsstaat umgeht und die demokratischen Regeln nicht berücksichtigt. Das ist wirklich ein grosses Problem. Und es stimmt, es ist ganz schwierig, das Recht zu machen. Wir versuchen es mit dem besten Gewissen. Und nach dem besten Bewusstsein zu machen, so wie es für uns richtig scheint. Ich denke einfach, ich habe jetzt nicht so Angst, wenn jetzt der Staatsvertrag nicht gerade sofort angenommen wird vom Parlament. Ich muss sagen, ich würde auch die Leute ein bisschen beruhigen und sagen, also die Amerikaner werden jetzt gar nicht mit Panzer auffahren, wenn man da Nein sagt.
Da hätten wir auch ein paar, die vielleicht sogar fahren. Da würde sicher der eine oder andere sagen, dass man mehr so in den Sinn kommen. Gehört nicht wirklich dahin. Frau Robert-Ascone, jetzt hat die GPK, wo sie mit dem SVP-Mann zusammen die Arbeit geleitet haben, eine Forderung Nummer 19. Wir sind nämlich die ganzen Vorgänge bei der UBS aufklären. Wenn ich mich zurückerinnere, das ist jetzt etwa 15 Jahre her, das ist die ganze Geschichte mit diesen nachrichtenlosen Vermögen gewesen, wo man auch bei der UBS hätte müssen Sachen machen. Da hat ein Buch, ein Nachtwächter, zufälligerweise noch ein paar Bücher auf die Seite da. Da hat sich die Bank und andere schon gewehrt gegenüber Aufklärung von Geschichten, die 50 Jahre alt sind. Jetzt ging es darum, Sachen aufzuklären, die 5 und 7 Jahre alt sind und möglicherweise Leute ins Gefängnis bringen. Sehen Sie irgendwie die minimste Chance, dass trotz dem Brief, der am Sonntag kommt, dass da irgendetwas noch mehr rauskommt?
Ich denke, die Bank hat das Interesse daran, jetzt mal ein bisschen leicht zu machen.
Was für eins?
Das Vertrauen der Leute wieder zu finden. Ich denke, wenn man jetzt noch lange darum streitet und wenn man einfach, wenn Unruhe kommt, weil man das Gefühl hat, dass die Oberen die Sacken nur ein und die Kleinen müssen zahlen, das ist auch für eine Bank nicht gut. Das ist für unseren ganzen Wirtschaftsplatz nicht gut. Und ich denke, wenn sie ein bisschen Vernunft haben, dann würden sie es jetzt wirklich machen.
Also Sie glauben, dieser Andeutung, wir sind gesprächsbereit, wo über das Wochenende kam, man will da irgendetwas aufmachen, Sie rechnen damit, dass da wirklich etwas in Gang kommt?
Ja, ich weiss nicht, ob man von Glauben kann reden. Ich bin nicht sehr ein gläubiger Mensch, aber ich hoffe es. Ich hoffe es einfach, dass man das kann aufarbeiten kann. Aber manchmal ist es auch schwierig. Ich finde, das Volk, das wählt, das Leute wählt, das soll nachher Konsequenzen ziehen, wenn sie sehen, warum das da keine Transparenz geschafft ist, wer sich da dagegen wehrt. Und wer nicht will, dass man das reglementiert, dass man auch die Banken reglementiert, wer will, dass man da die ganze Bonusgeschichte reglementiert. Weil das muss man den Zuhörern und Zuhörerinnen schon auch sagen. Warum ist es so weit gekommen in der UBS? Weil einfach die Leute, die dort gearbeitet haben, nur die Stütze vor den Augen haben, die haben riesige Boni bekommen. Das Letzte, was ich noch sagen möchte, ich finde, man müsste auch ein bisschen Diversity dort reinbringen und vielleicht müssten es auch ein bisschen mehr Frauen sein, die dort arbeiten würden.
Nach all den Untersuchungen, das Jahr Arbeit, die Debatte, die jetzt gelaufen ist, seit der Bericht, der sich vor einer guten Woche, rechnet Sie, Frau Robert-Ascone, dass der Bundesrat gelegentlich besser funktioniert als heute?
Ja, ich hoffe es schwer. Ich hoffe es schwer. Einerseits, ich hoffe, dass Sie jetzt wirklich mit einer Regierungsreform kommen, die ein bisschen Hand und Füße hat. Nicht nur einfach ein zweijähriges Präsidium. Ich denke, das reicht nicht. Und dass wir wirklich eine Diskussion führen auch über das System. Weil wenn man natürlich das System wechseln will, dann muss das muss natürlich auch dann wieder über die Bevölkerung gehen, oder? Ist unser System mit der direkten Demokratie, mit dem Milizparlament, mit einem Bundesrat mit wenig Mitteln im Vergleich zu anderen Regierungen, ist das noch ein System, das heute noch funktionieren kann? Die Diskussion muss man führen. Ich weiss nicht, ob ich das noch erleben werde, dass das mal wechselt. Das weiss ich nicht, weil es ist schwierig, gegen den Willen von der Mehrheit, die ja jetzt noch da ist, etwas zu ändern. Aber wenn ich ja nicht mehr daran glaube, würde ich aufhören mit der Politik.
Und ist denn die Krise heute so, dass Sie denken, es kommt eine neue Regulierung für die Banken und es wird die Finanzaufsichtsbehörde haben, die wirklich etwas machen und können machen und Mittel haben, rechnen Sie mit dem?
Also wenn jetzt die Wahlen 2011 eine Verschiebung ein bisschen würden auslösen, könnte man damit rechnen. Aber für das muss natürlich die, die jetzt wirklich, die sich schon immer für Transparenz eingesetzt haben, die sich schon immer für Reglementationen eingesetzt haben, für das müssen die halt einfach mehr Leute haben in diesem Parlament, die das auch durchsetzen können.
Ein Fraktionskollege von Ihnen, der Paul Richsteiner, hat heute Morgen fast am Schluss der Debatte gesagt, das sei eigentlich die grösste Staatskrise seit 1848 und die Zukunft von der schweizerischen Demokratie sei heute aktuell in Gefahr. Ist das eine Einschätzung, die Sie teilen?
Ich denke einfach, es ist nicht so neu. Ich finde, unsere Demokratie ist schon länger in Gefahr. Wenn man sieht, wie da Wahlkämpfe oder Abstimmungskämpfe geführt werden, wie das Ungleichgewicht ist zwischen den finanziellen Mitteln der einzelnen Parteien und vor allem, wenn man auch sieht, dass Politik eigentlich nur noch der Wirtschaft hinten nachläuft, dann denke ich, sind wir schon lange in einer Krise.
Maria Roth, Bernasconi, besten Dank für das Gespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.